Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bergmanns Podcast auf gut Glück.
Hallo meine lieben Freunde. Heute dreht sich zwar alles um Fastnacht, aber ich möchte gleich vorweg, bevor ihr alle wieder ausschaltet, auch diejenigen, die mit Fastnacht nichts am Hut haben und überhaupt gar keinen Bock darauf haben, bleibt dran, es ist eine Informationssendung heute bei meinem Podcast. Ich möchte euch informieren. Ich will euch nicht nerven, ich will hier keine Fastnachtslieder spielen oder sonstiges, aber ich möchte einfach so ein bisschen natürlich aufklären. Ich habe ja einen Informationsauftrag auch natürlich und habe mir das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, euch mit Wissen zu füllen. Was viele einfach nicht wissen oder zu faul sind, selbst bei Wikipedia zu gucken. So, als nächstes dann noch die Frage beantwortet, warum, wenn du doch schon dienstags und freitags eine Podcast-Folge bringst, warum machst du dann die Fastnachtsfolge nicht am Fastnachtsdienstag? Ja, das habe ich beim Valentinstag auch schon so gemacht. Ich habe mir einfach gedacht, mach's eine Woche vorher, ne, ein paar Tage vorher die Folge, damit nicht jeder am Fastnachtsdienstag sagt, boah, jetzt macht er auch noch eine Fastnachtsfolge, ich kann es nicht mehr hören, sondern jetzt ist Freitag, ne? Gestern war zwar schon Weiberfastnacht, ich hoffe, ihr habt ganz viele, für die Damen da draußen, ganz viele Krawatten abgeschnitten und hattet ordentlich euren Spaß auf Damensitzungen, aber wie gesagt, es ist jetzt noch nicht ganz so präsent. Es geht heute Abend sicherlich oder morgen dann auch bei vielen, vielen los. Die ganzen Feierlichkeiten mit Rosenmontag und Fastnachtsdienstag und dann noch der Aschermittwoch. Und da ist noch Halligalli-Drecksau-Party. Und da muss der Bergmann nicht mitten am Dienstag auch noch. Also ich werde am Dienstag auf jeden Fall schon ganz zukunftsvisionär schon die nächste Folge und das nächste Thema bringen. Ne? Wenn alle über Fastnacht reden, habe ich es schon hinter mir. So. Das ist der Hintergrundgedanke. Und ja, fangen wir gleich mal an zu den Ursprüngen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe mir hier mal Wikipedia zu Hilfe genommen. Und hier ist es so, dass schon zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert Narrenfeste gefeiert wurden. Und zwar so um den 6. Januar rum. Das waren dann kirchliche Rituale, die da parodiert wurden. Ja, da hat man also zum Beispiel am 28. Dezember einen Kinderbischof gewählt. Ne? Also jetzt nicht so unbedingt im Sinne der Kirche vielleicht, aber da hat man einfach so eine kleine Parodie gemacht. Das gibt es ja auch heute noch, im heutigen Karnevalsbrauchtum ist es so ein kleines bisschen kirchlicher Einfluss noch, aber es wird ja auch die Politik zum Beispiel ganz, ganz oft parodiert und auch sehr, sehr kritisch natürlich beäugt. Ne? Da gibt es also schon für Bürgermeister oder eben Landräte, aber dann eben auch hoch bis zu Bundestagspolitikern und zur Regierung, die da eben sehr, sehr kritisch beäugt werden in solchen ja, Büttenreden zum Beispiel. Ja. Wir haben hier eine Erwähnung von Wolfram von Eschenbach. Der schrieb mal, dass rund um die Burg der Grafen von Hirschberg-Dollenstein am Donnerstag vor Aschermittwoch groteske Spiele veranstaltet werden, Tänze und Verkleidungen gefeiert werden. Und deswegen sagen die Dollensteine aus Bayern, ist ein Dorf in Bayern oder eine Stadt in Bayern, sagen sie heute noch, dass sie den Ursprung des heutigen Karnevals praktisch darstellen oder ja, das Ganze bei ihnen also den Ursprung gefunden hat. Kann man sich natürlich streiten, ist natürlich klar. Wir haben hier am 5.3.1341 zum Beispiel, ist zum ersten Mal das Wort Fastelovend irgendwo aufgetaucht in Köln. Und zwar wurde dort verboten, dass diese Feierlichkeiten aus der Stadtkasse finanziert werden. Das heißt, es muss also im Vorfeld, also vor dem 5.3.1341 auch schon Fastnachtsfeierlichkeiten, also diesen Fastelovend schon gegeben haben. Ne? Da war dann also ganz, ganz viel Bier und Wein, was da geflossen ist, also richtig Party gemacht schon damals. Ja? Und das ging dann sogar so weit, dass die Kölner Stadtherren oder die Kölner, ja, Politiker dann praktisch sogar das Ganze verboten haben, weil es eben auch oftmals mit Vermummung zu tun hatte. Ja, klar, man hat sich verkleidet, ja, und die sind dann damals aber auch richtig vorwärts gegangen. Also die haben da tatsächlich Polizisten oder Stadtsoldaten erdolcht und lauter so ein Kram. Sie hatten dann Masken auf. Also da ist natürlich auch viel Blödsinn gemacht worden, ja. Und da hat man das später sogar verboten. Es durfte auch für die ganzen Gaststätten und Wirtschaften, die es damals gab, gab es dann sogar ein Ausschankverbot für Bier und Wein an diesen, ja, in diesen Zeiträumen, in denen eben Fastelovend gefeiert wurde. Also das war schon ziemlich krass. 1425 gab es dann den ersten Rosenmontagszug und da erschien dann auch zum ersten Mal der Bauer. Ne? Kennt man ja in Köln. Der wurde dann als Schildhalter des Reichs erstmals da irgendwie symbolisiert. Im Jahr 1570 Also tatsächlich, 150 Jahre später erst, tauchte dann zum ersten Mal die Jungfrau auf. Ne? Die Kölner Jungfrau kennt man auch, wer einen Rosenmontagszug in Köln schon mal gesehen hat. Und die sollte dann die Stadtgründerin Agrippina verkörpern. Agrippina oder Agrippina, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und in der Folge war es dann so, dass halt in vielen verschiedenen Städten waren es meist Handwerkszünfte, die dieses Fest dann gefeiert haben. Das hat sich natürlich in ganz Deutschland irgendwie auch verbreitet. Um jetzt nochmal in Köln speziell zu bleiben, nach dem Einmarsch von Napoleon wurden die ganzen Festlichkeiten, Feierlichkeiten, das ganze Karnevalsgedönse verboten. Ja, man hat dann später, als es da wieder so ein bisschen abgeebbt ist, hat man das dann durchaus im Kleineren wieder Stück für Stück gefeiert. Und aber erst weit nach dem Abzug der Franzosen wurde dann 1823 das Festkomitee gegründet, was ja dann eben auch bis heute noch besteht. Also das mal so ein bisschen zum Thema Kölner Karneval, ne, würde ich sagen. Es gibt natürlich noch ganz viele Mythen, die sich dann noch so ranken um die Zeit noch vor dem Mittelalter, dass da schon ähnliche Feierlichkeiten waren. Aber das hat dann meistens, wie das auch schon am Valentinstag, also könnt ihr euch die Folge auch nochmal anhören, habe ich es auch schon mal erwähnt, meistens sind das dann auch von den Römern zum Beispiel, dieses Luperzalienfest. Das hat dann meistens aber eher mit dem Frühjahrsbeginn zu tun oder mit den ganzen Agrargeschichten, sage ich mal. Und in der heutigen Zeit ist es natürlich ganz, ganz viele, wie ich es vorhin schon gesagt habe, gibt es ganz viele verschiedene Formen des Karnevals. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch in Brasilien, das ist ja nochmal was ganz anderes, da sind es ja zum Beispiel Tanzschulen, die bei solchen Umzügen ihre Tänzerinnen da praktisch in unglaublich große, voluminöse Kostüme stecken und die dann da ja auch relativ leicht begleitet über die Straßen gehen lassen, gibt es dann so richtige Fastnachtsumzüge. Das hat jetzt mit unserem Karneval relativ wenig zu tun. Es hat natürlich auch mit Verkleidung irgendwie, aber da geht es wirklich darum, dass alle Tanzschulen Brasiliens da irgendwie sich auf den Straßen versammeln und die Tänzer da irgendwie so mehr oder weniger halt eben Tänze aufführen. Ne? Kennt man ja so dieses ganze Gedönse. Es gibt beim Fastnacht-Karneval, es gibt so viele verschiedene Begriffe, möchte ich jetzt hier gerne mal zitieren. Ich möchte gerne vorlesen. Seid mir nicht böse, aber das alles auswendig zu lernen, ist ziemlich heftig. Um das jetzt hier frei von der Leber runterzusprechen und Notizen zu machen, hätte auch irgendwie den Rahmen gesprengt. Und deswegen lese ich es tatsächlich mal ab. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher, weil es ist einfach so ein großes, wahnsinniges Thema. Also das Wort Fastnacht oder Fasnacht ist vor allen Dingen in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Franken, in der Oberlausitz, in Baden-Württemberg, Bayerisch-Schwaben, im westlichen Oberbayern, der Oberpfalz und in Luxemburg, der Schweiz, Liechtenstein und im österreichischen Bundesland Vorarlberg und Südtirol in Gebrauch. Ne? In Hessen und Rheinhessen heißt es Fasenacht, in Franken Fasenacht, in der Schweiz und in Teilen Badens Fasenacht, im restlichen Baden sowie Württemberg und Bayerisch-Schwaben Fasnet, regional auch Fasnet mit 2 A und in Luxemburg Fursent, ich kann es nicht so aussprechen. Und dann gibt es noch Fosnet, Foaset und Fassend, also es gibt da ganz viele verschiedene Variationen. Entschuldigung, Fastelovend, ne? Im Kölner Raum ist da ja auch ein Begriff. Fasching gibt es noch, ja, ganz heikles Thema. Wenn man in Hessen Fasching sagt, ne, wir als Vollblut-Profi-Karnevalisten sozusagen, ich bin ja im Karnevalverein seit vielen, vielen Jahren, sind da mir so ein bisschen angepiekt, ne, wenn Leute hier sagen Fasching, weil es ist eigentlich, bei uns heißt es Fastnacht. Ne? Und wenn jemand Fasching sagt, da wird er immer so ein bisschen getadelt, dass das ein bayerischer Begriff ist. Also ich lese gerade mal vor, der Begriff Fasching wird also, wie gesagt, vor allem in Bayern, Österreich und Sachsen gebraucht. Das Wort Fasching taucht im Hochdeutschen bereits ab dem 13. Jahrhundert in den Formen Waschank und Waschang auf. Etymologisch erklärt es sich als Fastenschank, also der letzte Ausschank alkoholischer Getränke vor der damals strengen Fastenzeit. Das ist also auch vielleicht mal ganz interessant, dass das ja immer auch mit der Fastenzeit zusammenhängt. Ne? Also falls sich da mal jemand gefragt hat, warum der Fastnachtsdienstag mal an dem 14. Februar ist, mal ist es am 5. März, das hat natürlich alles auch mit dem Mond zu tun. Ja? Denn nach dem Mond haben sich früher ja viele Sachen gerichtet, eben unter anderem auch hat sich das dann so eingebürgert in der Kirche, dass die Fastenzeit dann eben nach dem ersten Vollmond oder irgendwie so, so und so viele Tage nach dem ersten Vollmond dann die Fastenzeit beginnt. Und Fastnacht, das hat natürlich ganz eng damit zu tun, ist nämlich dann, das sind die Feierlichkeiten kurz bevor die Fastenzeit beginnt. Und da wird nochmal richtig Party gemacht. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch Krebbel oder Berliner oder Krapfen. Ich weiß nicht, wie es bei euch heißt. Bei uns heißt es Krebbel. Ja, also die typischen Berliner mit Zucker obendrauf und pipapo, dass man dann nochmal so richtig fettige Sachen einfach nochmal zu sich nimmt und sich richtig vollpumpt mit diesen Köstlichkeiten, bevor man dann eben die Fastenzeit beginnt. Ne? Fastelovend hatten wir schon im nördlichen Rheinland bis zum Niederrhein, wird das hochdeutsche Karneval mundartlich als Fastelovend, also Fastenabend oder Fasteleer bezeichnet, mit örtlich eigenständigem Brauchtum. Altweiberkarneval heißt Aalviva Fastelovend, ist dann ein kleiner Fastabend, gefeiert wird von Altweiber Donnerstag über Nelken Samstag und Rosenmontag bis zum Veilchen Dienstag. Das Wort Fastavent taucht in Köln in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts mit Bezug auf Fastenzelt auf. Aktenkundig ist es seit dem 5. März 1341 in einem Ratsbeschluss, in dem die Kölner Ratsherren sich verpflichteten, aus der Stadtkasse kein Geld mehr zu geben. Hatte ich vorhin schon erwähnt. Karneval. Verbreitet bezieht man den Karneval in erster Linie auf den rheinischen Karneval im Raum Köln, Bonn, Aachen und Düsseldorf. Von Bedeutung sind hier der Narr, der Lokalpatriotismus und die Verhöhnung der jeweiligen Machthaber seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Nördlich der Linie Bonn-Erfurt gibt es in Deutschland fast ausschließlich Karnevalsvereine. Die Veranstaltung nennt man hingegen in Sachsen und Brandenburg auch Fasching. So, in Deutschland ist der Begriff Karneval erstmals Ende des 17. Jahrhunderts im Rheinland, erstmals 1728 nachweisbar. In den Kölner Stadtakten taucht Karneval erstmals um 1780 auf. Die Etymologie des Wortes ist nicht eindeutig geklärt. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts dominierte bis weit ins 20. Jahrhundert auch in wissenschaftlichen Publikationen die These, das Wort ginge auf den lateinischen Ausdruck Carus Navalis, Schiffskarren, zurück, der ein Schiff auf Rädern bezeichnet. Und das ist ja das, was wir zum Beispiel bei Rosenmontagsumzügen dann immer ganz gerne sehen, dass hier eben die großen Festwagen, damals halt eben als Narrenschiff gebaut, ne, aber eben auf Rädern, weil man ja durch die Straßen gerollt ist damit. So ist das also alles entstanden und so sind diese Zusammenhänge. Es gibt zum Beispiel auch, also Fastnacht beginnt ja in der Regel am 11.11. um 11.11 Uhr. Ne? Das ist auch so die absolut karnevalistische Zahl. In meinem Verein ist es auch so, dass wir früher tatsächlich die Veranstaltung, die Mittagsveranstaltung immer um 14.11 Uhr begonnen haben, die Abendveranstaltung um 19.11 Uhr. Wir haben bei uns einen Rosenmontagsball, der beginnt um 20.11 Uhr. Und es gibt ja zum Beispiel auch den Elferrat, ja? Der besteht also meist aus dem Präsidenten, der so praktisch so durch den Abend moderiert. Und noch 10 weitere. Die bilden also den Elferrat, sind also auch 11 Leute. Und warum ist es die 11? Ne? Möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Habe ich einen guten Bericht gefunden in der Welt. Habe ich ein bisschen gegoogelt und das dann gefunden. Und möchte ich euch auch, wie gesagt, gerne vorlesen. Am 11. Im 11. wird um 11.11 Uhr die Karnevalssession eröffnet. Die Vorliebe der Narren für die Zahl 11 ist nicht eindeutig geklärt, lässt sich jedoch schon im 14. Jahrhundert belegen. Am 11. November 1391 gründete Graf Adolf I. von Kleve in der niederrheinischen Stadt den Narrenorden von Kleve. Der Stifter besiegelte die entsprechende Urkunde an 11. Stelle. In ihr ist festgeschrieben, dass sich die Mitglieder alljährlich zu einem 11-tägigen feuchtfröhlichen Beisammensein versammeln sollen. Nach mittelalterlicher Vorstellung ist die 11 die Zahl der Maßlosigkeit, eine teuflische Zahl, während die 10 für das mit den Händen noch Fassbare und die 10 Gebote Gottes steht, übersteigt die 11 das Normale. Bei der Wiederbelebung des Kölner Karnevals Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die 11 als Zahl interpretiert, die die Gleichheit aller Menschen unter der Narrenkappe symbolisiert. Alle Menschen seien gleichberechtigt und selbstständig, sozusagen eins neben eins. Finde ich persönlich die beste Variante überhaupt. Supergeil, dieser Auszug, dass wirklich alle Menschen gleich sind und eins neben eins. Fantastisch. Unter dem Einfluss der Französischen Revolution von 1789 wurde die 11 auch als eine Zusammenfassung der Forderungen des französischen Bürgertums verstanden. E wie Egalité, L wie Liberté und F wie Fraternité. ELF. Ja? Also Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit im Französischen. ELF. Sicher ist, dass der 11. im 11. seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Art Vorbeginn des Karnevals ist und die Eröffnung der neuen Session darstellt. Nach einer anderen Deutung ist der 11. November der Tag, an dem in früheren Zeiten die landwirtschaftlichen Betriebe bis zum nächsten Frühjahr ihre Feldarbeit einstellten. Die Knechte und Mägde auf den Höfen bekamen an diesem Tag den Lohn für ihre Arbeit ausgezahlt und feierten mit dem Geld ein großes Fest. Die einfachste Erklärung für die Vorliebe der Narren zur Zahl 11 ist, dass die 11 eine Schnapszahl sei und ihr häufiges Vorkommen am 11. im 11. gebührend gefeiert werden müsse. So, finde ich ganz interessant. Ne? Also so ganz klar, wo das herkommt, ist es nicht. Gibt viele verschiedene Variationen. Die spannendste fand ich auch mit Egalité, Liberté und Fraternité. Es bildet tatsächlich das Wort 11, wenn man die Anfangsbuchstaben hintereinander setzt. Die schönste fand ich, wie gesagt, dass alle Menschen gleich sind, wie eine 1 neben der anderen 1. Finde ich richtig cool. Und ja, jetzt bin ich natürlich auch Fastnachter, kann man sagen, Karnevalist, ne? Ich komme aus einer Fastnachtsfamilie, mein Großvater, meine Großeltern, muss man sagen, haben schon sehr früh im Karneval angefangen. Meine Großmutter war auch viel auf der Bühne. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, inwieweit mein Opa auch auf der Bühne aktiv war. Ich weiß nur, dass er zum Beispiel viele, viele, viele Jahre das Bühnenbild gemacht hat, war also bei den Dekorateuren zum Beispiel. Und meine Großeltern hatten 3 Kinder, ne? Der älteste Sohn ist mein Vater, der auch schon Anfang der 60er, Mitte der 60er Jahre auf der Bühne stand, hat da ganz viele verschiedene Sachen durchgemacht, im Erwachsenenalter dann irgendwann aber wieder aufgehört, viele, viele, viele Jahre aufgehört, hat dann aber in den 90ern wieder angefangen und ist auch bis heute noch aktiv. Ja, sitzt heute im Elferrat und ist Leiter der Gruppe des Elferrats, sag ich mal. Und ja, auch seine beiden Schwestern, ne, hat es schon von Kindesbeinen an auf die Bühne gezogen. Eine Schwester ist dann in eine andere Stadt gezogen, hat aber dort auch, bis ins hohe Alter, möchte ich fast sagen, also sehr, 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 sehr viele Jahre oder Jahrzehnte Karneval aktiv gefeiert und war wirklich aktives Mitglied. Die jüngste ebenfalls, ja. Meine Mutter hat gar nichts damit zu tun, aber meine ältere Schwester hat auch schon, ich glaube, mit 2 Jahren zum ersten Mal tatsächlich auf der Bühne gestanden, hat ihr Leben lang getanzt bis Mitte 20 irgendwann, dann hört so die tänzerische Karriere auf, hat dann sofort im nächsten Jahr, glaube ich sogar, als Trainerin angefangen und trainiert auch bis heute noch. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, hat die nicht letztes Jahr aufgehört? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist sie da auch extremst aktiv, ihr ganzes Leben lang gewesen. Mich hat es echt erst relativ spät mit 7 Jahren auf die Bühne gezogen. Da gibt es so eine Jungsgruppe, die heißt bei uns Kadetten. Das sind also dann so, ja, eine Handvoll Jungs, sag ich mal, die auch tanzen, ja, diese Tänze veranstalten. Ich habe das 4 Jahre gemacht, war am Schluss dann sogar Kommandeur. Ne? Also Karneval ist ja auch immer so mit den ganzen Kostümen und Uniformen eben auch sehr an damalige mittelalterliche Soldatenkleidung und sowas angelehnt, ne? Und Kadetten natürlich auch, das ist ja eben auch ein Begriff aus dem Soldatenkreis, sag ich mal. Und da habe ich 4 Jahre getanzt, wie gesagt, war dann am Ende Kommandeur der Gruppe. Das ist sowas wie wie ein Mannschaftskapitän beim Fußball, würde ich es jetzt mal nennen. Da kriegt man noch so eine kleine goldene Schärpe umgehängt, ne? War ich total stolz. Aber kurz bevor dann die ersten Veranstaltungen in der Kampagne losgingen, das war dann 1991, glaube ich, hat dann der damalige Vorstand beschlossen, dass wir es ausfallen lassen, weil damals war der Jugoslawienkrieg. Und dann hat man gesagt, okay, wir können jetzt hier, oder Irakkrieg, ich weiß gar nicht mehr, eins von den beiden. Es war auf jeden Fall Krieg in Europa und da hat man gesagt, da drüben sterben Menschen, da ist Leid und da können wir jetzt hier nicht auf die Bühne gehen und tralala, lustig, fröhlich feiern und Spaß haben. Man hat dann später gesagt, okay, es war vielleicht die richtige Entscheidung, vielleicht aber auch nicht. Ne? Mittlerweile ist es so, dass man sagen muss, wir hätten seitdem eigentlich jedes Jahr ausfallen lassen müssen, weil es gibt immer irgendwo Krieg auf der Welt oder schreckliche Dinge, die passieren. Und wir haben uns das dann immer auf die Fahne geschrieben, zu sagen, nein, gerade weil überall auf der Welt Krieg herrscht und schreckliche Dinge passieren, Naturkatastrophen und jeder auch irgendwo in seinem Alltag Stress hat und traurige, schlimme Sachen erlebt, dann wollen wir Karneval feiern, wollen die Leute zu uns holen, die sollen sich hier ein paar Stunden einfach mal zurücklegen und einfach mal den ganzen Alltagsstress vergessen, sollen hier Spaß haben, lachen und einfach nur genießen und einfach mal ein paar Stündchen abschalten. Und wir wollen die Leute unterhalten und wir wollen sie ein bisschen von der ganzen schrecklichen Welt da draußen ablenken. Das haben wir uns immer so auf die Fahne geschrieben. So, wie gesagt, ich habe dann, es hat mich dann so genervt, ne, dass ich das Ganze ja trainiert habe und das dann ausgefallen ist, dass ich dann auch erstmal aufgehört habe. Es gab dann ein paar Jahre später auch nichts für Jungs in der Altersklasse. Deswegen kam es dann zufällig zu 11 Jahren Pause. Ne? Und mit 21, meine Schwester war damals dann eben, wie gesagt, schon Trainerin, hatte sie noch einen männlichen Part in einer Damengarde gesucht, der dann eben Hebefiguren macht, ne? Der dann die Mädels also hochhebt und da hatte sie einmal ihren eigenen Mann und einmal mich gefragt und ich habe gedacht, naja, ich wollte das schon machen, gut, in der Damengarde weiß ich jetzt nicht so ganz genau, da geht es auch ordentlich vorwärts, also das muss man dann auch beherrschen, da muss man sich auch ein bisschen anstrengen, ich meine, die schmeißen ja dann auch die Beine bei so einem Gardetanz, ne, hoch in die Luft, da muss ich mich echt anstrengen. Hab mich dann da reingefräst und hab das dann gemacht ein paar Jahre. Hab das also 2001 wieder angefangen, im Alter von 21 Jahren. Und ich glaube, 4 Jahre später wurde ich dann vom Männerballett gefragt, ob ich da einspringen könnte. Aus dem Einspringen wurden dann halt eben auch, ich glaube, 13, 14 oder 15 Jahre sogar, aktive Mitgliedschaft in dieser Gruppe. Und in meinem 5. Jahr als Mitglied wurde ich sogar gefragt, ob ich mir vorstellen könne, in 2 Jahren den Posten des Veranstaltungsleiters zu übernehmen. Das wäre dann eben auch ein Vorstandsposten. Ich habe das also 2 Jahre dann begleitend noch ein bisschen mitgemacht und dann waren Wiederwahlen und bei diesen Wahlen wurde ich dann eben auch gewählt, war dann also auch knapp 10 Jahre im Vorstand und da ist es dann so, als Veranstaltungsleiter schreibt man halt eben das Programm, ne? Also den Ablauf des Abends, den ganzen Veranstaltungen. Und ist natürlich auch ein bisschen Regisseur für den Abend, möchte ich sagen. Also Knotenpunkt zwischen der Technik, zwischen dem Sitzungspräsidenten, der ja praktisch moderiert, ne? Zwischen allen auftretenden Gruppen, zwischen der Hausband, die man noch so hat. Ja? Man muss dafür sorgen, dass die Zuschauer relativ zügig im Saal sind, dass das Programm pünktlich losgehen kann, dass die Pausen eingehalten werden. Man guckt vorher natürlich auch noch alle anderen Sachen, sind alle Türen aufgeschlossen, ist alles da, wo es sein muss. Also man ist praktisch Regisseur für diesen ganzen Abend. Ist eine spannende Aufgabe, aber auch mit sehr, sehr viel Stress verbunden. Ich war also in der Regel um 17 Uhr schon in der Halle. Um 18 Uhr war Einlass, um 19.11 Uhr ging die Veranstaltung los. Und dann volles Programm bis nachts um 12. Dann geht man duschen, ne, zieht sich um und dann geht es in die Sektbar. Nicht in die Sexbar, wie jetzt mir schon jemand die Worte im Mund umgedreht hat. In die Sektbar. Und da wird dann nochmal ordentlich Party gemacht, nachdem man dann alles geschafft hat. Und wenn ich ganz viel Pech hatte, hatte ich dann als Vorstandsmitglied auch noch Schließdienst. Ja, dann schließt du halt mal so bis 2 Uhr, 3 Uhr morgens, um die letzten Leute dann rauszukehren und dafür zu sorgen, dass alles ordnungsgemäß abgeschlossen wird. Und da bist du von 17 Uhr bis nachts um 3 halt mal unterwegs. Ne? Kann ganz gut sein. Und dann erwartet man dich am nächsten Morgen um 10 dann eben auch wieder zum Aufräumdienst. Weil das eine Sporthalle ist, müssen natürlich alle Tische und Stühle der Gäste müssen weggeräumt werden. Es muss alles gekehrt werden, sauber gemacht werden, die Kabinen aufgeräumt werden. Es muss also wieder im tadellosen Zustand übergeben werden, dass dann eben ab montags wieder Schulsport stattfinden kann. Und was man wegräumen muss, musste man vorher natürlich hinräumen. Das heißt, wenn samstags eine Veranstaltung ist, dann ist freitagsabends von 18 bis 19 Uhr ungefähr eben dann auch der Aufbau. Da muss man dann die Tische und Stühle dementsprechend hinstellen. Ich muss dann meine ganzen Pläne verteilen und aufhängen und auch hier nochmal abchecken, dass alles soweit gerichtet ist. Also ein sehr, sehr anstrengendes Hobby. Dadurch, dass ich dann auch noch in 2 Gruppen getanzt habe und die eine Gruppe sogar 2 Tänze pro Veranstaltung aufgeführt hat, hatte ich also 3 Auftritte an dem Abend und musste drumherum auch noch zusehen, dass das ganze Programm läuft. Ich war dann auch verantwortlich für die Gästeredner, die zu engagieren, ne? Also richtige Büttenredner, die auch bekannt sind aus Mainzer Karneval, aus dem Fernsehen, die man immer wieder sieht, Comedians, wie auch immer, die ich dann da verpflichten musste. Das muss dann zeitlich getaktet werden, da muss dann, wie gesagt, ein Programm geschrieben werden, dass das auch alles passt, also vom Ablauf her auch. Ne? Da muss man natürlich gucken, dass die kleinen Kinder nicht mehr so spät auf die Bühne gehen zum Beispiel, dass man immer abwechselnd einen Tanz hat oder Nicht-Tanz. Da muss man zusehen, dass man jetzt auch keine Programmpunkte hat, wo die Stimmung so ein bisschen runtergezogen wird und danach dann was kommt, wie ein Büttenredner, der dann da natürlich gegen so eine lärmende und unruhige Menschenmasse im Saal irgendwie ankämpfen muss. Also das ist schon, da steckt schon richtig Arbeit dahinter, das alles so richtig hinzubekommen. Planungsarbeit vor allen Dingen. Und dann muss man natürlich zusehen, dass den ganzen Abend über auch alles reibungslos läuft. Und da hat man natürlich oftmals auch Rennerei. Man muss wirklich zusehen, dass man manchmal eben auch das Programm umschmeißen muss und muss die Programmpunkte tauschen. Das wissen die Zuschauer nicht, die sollen es auch gar nicht wissen. Aber ich muss dann natürlich jedem Bescheid sagen. Einmal den Aktiven, die auf die Bühne sollen, dass die Zeiten geändert wurden. Ich muss es natürlich dem Präsidenten sagen, der da von oben herab durch die Veranstaltung Veranstaltung moderiert, der muss es ja natürlich auch wissen. Die Technik muss es wissen, weil die ihre Lichtprogramme und Musik das alles natürlich vorbereitet haben. Die Band muss es wissen. Also das ist schon heftig, passiert aber eben, wenn man ein bisschen in Verzug kommt. Ne? Also man muss wirklich darauf achten, dass die Zeiten auch eingehalten werden. Wenn man nämlich in zeitlichen Verzug kommt, dann kommt so ein Gästebüttenredner und der sagt dann, ja, ich hatte Termin für 20.15 Uhr, ne? Wenn ihr jetzt eine halbe Stunde hinten dran seid, so lange kann ich nicht warten, bis ich dran bin, entweder ich komme jetzt, ne? Oder ich fahre wieder, weil ich habe noch mehr Auftritte, aber das Geld ist dann weg, ne? Und der Künstler eben auch, also das ist schon eine aufregende, spannende Sache. Und das habe ich viele, viele, viele Jahre gemacht. Das war dann wirklich sehr, sehr heftig, sehr anstrengend, sehr zeitintensiv. Man hat ja dann eben auch zweimal pro Woche Training. Alle vier Wochen hat man eine Vorstandssitzung, dann hat man Vorstandstermine, dann muss man essen gehen mit den Senioren, die man dann einlädt, die vieles für den Verein getan haben als Dankeschön. Dann hat man, ja, man trifft man sich noch mit anderen Vereinen zu irgendwo bei einer Bank im Keller unten, da wird ein bisschen was getrunken und gegessen. Also es sind wirklich unfassbar viele Termine. Davon haben wir abgesehen, dass ich mit dem Männerballett auch sehr, sehr oft auswärtige Auftritte hatte. Also wir waren praktisch jeden Donnerstag, Freitag, Samstag unterwegs, oft auch sonntags im ganzen Südhessen, sag ich mal. Also das war schon echt extrem. Und es hört dann für so ein Vorstandsmitglied auch nicht einfach auf mit dem Aschermittwoch, sondern man hat dann noch ein paar Nachbesprechungen, ein paar Nachtermine, sag ich mal. Und dann beginnt eigentlich auch schon wieder die Planungsphase fürs nächste Jahr, weil das will vieles eben auch weit im Vorfeld geplant werden. Also das ist schon echt ein krasses Hobby, wenn man es richtig krass durchzieht. Jetzt nochmal zurück zu meiner Fastnachtsfamilie. Ich habe, meine Schwester hat zwei Kinder, ja, die sind beide im Verein aktiv, tanzen beide, hat einen Karnevalisten geheiratet, ja, der ebenfalls mit mir da, wie schon gesagt, in der Garde getanzt hat, im Männerballett getanzt hat, der auch mit mir zusammen Veranstaltungsleiter war, im Vorstand geblieben ist, als ich ausgetreten bin. Und mittlerweile sogar erster Vorsitzender geworden ist. Meine beiden Kinder sind auch schon mittlerweile 11 Jahre Mitglied. Die haben also dieses Jahr für 11 Jahre eine Auszeichnung bekommen. Das ist ja eben die Karnevalszahl, bekommt man alle 11 Jahre so eine Ehrennadel. Und das haben sie jetzt dieses Jahr bekommen, sind also jetzt beide 11 Jahre Mitglied. Und ja, sind glaube ich so seit 6 oder 7 Jahren stehen sie halt auch auf der Bühne. Ne? Als Babys natürlich eher schlecht. Und von daher ist die Zukunft meiner Familie natürlich gesichert. Also wir sind alle komplett durchweg dabei. Meine Tante, die jüngste Tante, die ich vorhin schon erwähnt hatte, hat einen Sohn, der ebenfalls von klein auf bis heute getanzt hat. Wir haben es sogar geschafft, das ist ja mein Cousin, haben wir sogar geschafft, dass wir, ich glaube, 2, 3 Jahre gemeinsam beim Männerballett, gemeinsam auf der Bühne standen, weil er eben deutlich jünger ist als ich, haben wir da eigentlich nicht mit gerechnet, dass das irgendwann mal klappen sollte. Also ganz geiles Hobby, muss ich sagen, aber eben auch, wenn man es übertreibt. Ich habe dann im Vorstand sogar noch die Mitgliederversammlung übernommen und habe dann auch noch, die Mitgliederverwaltung, Entschuldigung, und dann auch noch die Internetseite gemacht. Und wenn man dann die Internetseite von denen macht, macht man natürlich von seinem Männerballett dann auch noch die Internetseite und dann kümmert man sich um den Facebook-Auftritt und um den Instagram-Auftritt und dann, ja, weil wenn man noch ein bisschen Restfreizeit hat, muss man das natürlich auch noch irgendwie loswerden. So, also, so viel zu diesem Thema. Ich hatte dann im Jahr 2016... Nach 5-jähriger Beziehung gab es eine Trennung im Januar, also wirklich kurz bevor diese ganzen Veranstaltungen losgingen. Es hat mich dann so ein kleines bisschen aus der Bahn geworfen und ich habe dann da aber auch gemerkt, dass ich jetzt einfach mal eine Pause brauche. Es war mir alles zu viel, also wirklich 10 Jahre Hardcore Karnevalist zu sein, das hat auch echt Substanz gekostet oder es ging an die Substanz. Und nach dieser Trennung, da hat sich für mich ja dann sowieso alles erstmal verändert. Ich hatte mein Elternhaus abgegeben, musste dann also aus dem Haus raus von der Partnerin damals und musste mir dann eine Wohnung suchen, musste alles neu aufbauen, musste mir alles neu zulegen, alles neu kaufen. Damals, kurz danach, wurde ich auch noch vom Innendienst in den Außendienst vorgeschlagen. Also das heißt, auch beruflich hat sich dann einiges erstmal verändert. Und das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt einfach mal hier an der Stelle einen Cut und habe wirklich alles aufgehört. Also unsere Damengarde hatte sich damals aus Altersgründen aufgelöst, weil da kommen ja immer wieder neue Jugendliche von unten nach. Und dann muss die älteste Gruppe dann eben irgendwann mal den Anstand haben und sagen, okay, wir hören jetzt auf und machen mal Platz für die nachrückende Generation. Und im Zuge dessen habe ich dann eben auch aufgehört, habe im Männerballett weitergemacht, habe da aber gesagt, ich möchte nächstes Jahr mal pausieren. Und im Vorstand bin ich komplett zurückgetreten. Und das hat unfassbare Entspannung gebracht. Ja, also es war wirklich Wahnsinn, das mal so zu erleben, dass ich wirklich von all diesen Verpflichtungen plötzlich befreit war. Ich habe dann beim Männerballett zwar gesagt, ich mache noch Ersatz, musste dann natürlich auch in jedes Training und musste im Jahr drauf dann eben auch 4-5 Mal einspringen, weil immer jemand ausgefallen ist. Und als Ersatz ist es halt echt kein Spaß, weil du jedes Mal dich auf eine andere Position einfinden musst. Ne? Also es ist nicht so, dass du den Tanz lernst, sondern derjenige, der Ersatz macht, muss eigentlich jede Person auf der Bühne vertreten können. Und da jede Person was anderes macht und an verschiedenen Stellen des Tanzes woanders hinläuft oder andere Bewegungen macht, musst du natürlich irgendwie alles können. Also super beschissen. Ich habe dann auch gesagt, also nächstes Jahr mache ich jetzt mal wirklich einen richtigen Cut. Habe ich dann auch gemacht. Habe, glaube ich, ein oder sogar 2 Jahre komplett ausgesetzt und dann hat es mich so ein bisschen in den Fingern gekitzelt. Man beobachtet es ja. Ich bin ja auch wegen meinen Kindern natürlich immer noch da. Ich bin auch im Elferrat. Das war ich automatisch durch den Eintritt in den Vorstand. Und mein Vater ist ja da leider der Gruppe. Er sagte, cool, wenn du jetzt hier kein Veranstaltungsleiter mehr bist, kannst du endlich mal in den Elferrat gehen. Ich brauche immer Leute. Ne? So, das mache ich also noch aktiv. Deswegen bin ich immer noch aktiv, kann man sagen. Und bin aber natürlich auch immer da wegen meinen Kids. Und da sieht man natürlich die ganzen Auftritte und sagt sich, ach, noch einmal auf der Bühne stehen, noch einmal so den Applaus ernten und das ist schon echt schön, würde ich gerne mal wieder machen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache es jetzt wieder. Ne? Ich probiere es jetzt nochmal ein Jahr, ich gucke mir das mal an, wie das so ist und dann treffe ich eine Entscheidung. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es hat mich dann genervt. Es hat mich genervt, montags ins Training zu gehen. Es hat mich irgendwie genervt, diese vielen, vielen Termine da waren. Ich habe mich dann wirklich wieder zu den 1-2 Jahren zurückgesehnt, in denen ich das alles nicht hatte. Denen ich einfach mal auf der Couch liegen konnte und genießen konnte. Natürlich hat man auch weniger Kontakt zu den Menschen, ne? Die ganze Party, Feierei, der Spaß und so, ne? Das ist alles natürlich dann auch nicht da, ist ganz logisch. Aber trotzdem überwog irgendwie das Gefühl, oh, das ist irgendwie jetzt Stress und oh, ich weiß nicht, ob ich das noch ein Jahr machen will. Ich wusste dann eigentlich schon während des ganzen Jahres, dass es praktisch darauf hinausläuft, dass ich danach dann aber wirklich die Tanzschuhe an den Nagel hänge. Und so habe ich es dann auch gemacht. Und das war letztes Jahr. Und dieses Jahr bin ich also nur noch, ja, so eine Halbzeit, 2-3 Stündchen setze ich mich da im ersten Teil in den Elferrat. Und ansonsten bin ich da, um meinen Kindern zuzuschauen. Und was ich auch sehr faszinierend finde, ich weiß, wir haben schon sehr lange jetzt die Folge, aber ich möchte es ganz gerne auch nochmal erwähnen an dieser Stelle. Was ich ziemlich krass finde, wenn du so einen Aufstieg hast, dass du wirklich von einem einfachen Mitglied oder ne, wie auch immer, einfach so Mitglied bist und bist Tänzer und dann plötzlich im Vorstand bist und dann hast du natürlich mit viel mehr Leuten zu tun. Und dann bist du als Veranstaltungsleiter, hast du hier nochmal ne, nochmal mehr Menschen, die du kennenlernst und wo du viel Kontakt hast. Und wenn du dann plötzlich zurücktrittst, oh, das finde ich ziemlich krass. Ich will da niemandem was vorwerfen. Ich glaube, das ist vielleicht auch menschlich. Aber dann bist du plötzlich eine Null. Du bist nichts mehr. Wenn du jetzt dann, als ich dann im Anschluss bei irgendwelchen Veranstaltungen aufgetaucht bin, da hat mich die Hälfte der Menschen, mit denen ich immer viel zu tun hatte, gar nicht mehr gegrüßt. Die kannten mich gar nicht mehr. Und ja, du bist einfach irgendwie auch überall ausgeschlossen, ne? Logisch, du bekommst keine Info-E-Mails mehr, ne? Das muss man irgendwie per Zufall sich aufschnappen oder auf der Internetseite des Vereins gucken, was du früher selbst da reingeschrieben hast, kriegst du heute gar keine Infos mehr. Und egal, wo du auftauchst, es ist nur noch eine Handvoll Menschen, die wirklich herzlich dich begrüßen und sich freuen, dich zu sehen. Aber überwiegend, die meisten Menschen, für die bist du einfach gar nicht mehr existent, weil du ja nichts mehr machst. Ne? Und das finde ich irgendwie ziemlich erschreckend. Das gibt mir manchmal echt zu denken. Und ich muss auf der anderen Seite natürlich auch sagen, es erleichtert mir ein bisschen den Ausstieg zu wissen, wenn ich jetzt heute mal nicht komme oder bei der nächsten Veranstaltung mal nicht hingehe, kräht eh kein Hahn danach. So, und mit diesen traurigen und auch etwas melancholischen Worten zum Ende dieser doch lustig und fröhlich angelegten Fastnachtssendung möchte ich euch verabschieden. Ihr hört im Hintergrund schon wieder die Musik, die Rausschmeißmusik und die besagt mir auch jedes Mal, halt jetzt endlich deine Fresse und gib den Leuten ihre Ruhe, die sie verdient haben. Das war die Freitagsfolge von Auf gut Glück für diese Woche und am nächsten Dienstag, wenn ihr alle mit Pappnasen da draußen rumrennt und Bützchen verteilt, ne, da habe ich dann bis dahin schon wieder ein anderes Thema. Wenn ihr Ideen dafür habt, schlagt es mir gerne vor. Ansonsten sehen wir uns auch sonntags immer bei meinen YouTube-Videos. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, ein ganz fantastisches Fastnachtsfest. Und für alle, die damit nichts anfangen können, wünsche ich eine ganz tolle Netflix-Abende oder was auch immer ihr sonst so macht. Macht's gut, bis zur nächsten Sendung. Euer Bergmann.